Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Es sind dramatische Bilder, die uns seit Tagen von der türkisch-griechischen Grenze erreichen. Zehntausende Menschen sind zum Opfer politischer Machtspiele geworden. Wir wollen in dieser Sendung auf die Hintergründe dieser Eskalation blicken, auf historische Ursachen, aber auch auf die aktuelle politische Orientierungslosigkeit in der Europäischen Union. Außerdem starten wir in dieser Sendung unsere Frankreich-Serie vor den Kommunalwahlen am kommenden Wochenende. Aus dem abgehängten Norden des Landes hören wir Geschichten über Perspektivlosigkeit, aber auch den Willen zum Neuanfang. Dass die offenen Binnengrenzen in der EU nicht umsonst zu haben seien, ist ein Nebensatz in Reden von Europapolitikern, der gewöhnlich wenig Beachtung findet. Wie hoch allerdings diese Nebenkosten ausfallen können, lässt sich an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei besichtigen, seit Ankara vor mehr als einer Woche zehntausende Flüchtlinge und Migranten dorthin geschickt hat. Als Druckmittel für Verhandlungen mit der EU. Die Situation an der Grenze ist angespannt, immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Am Wochenende soll auf türkischer Seite gar ein gepanzertes Fahrzeug versucht haben, einen Grenzzaun niederzureißen, um Menschen die Flucht in die EU zu ermöglichen. Auch verbal rüsten beide Seiten auf. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan warf den griechischen Nachbarn vor, Flüchtlinge zu schlagen, zu foltern und zu töten. Vorwürfe, die auf fruchtbaren Boden fallen, denn die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit Jahrzehnten angespannt. Gunnar Köhne mit den Hintergründen.
Ein Restaurant in der Istanbuler Innenstadt. Ein Gast stimmt ein altes türkisches Volkslied an. Nach einer Weile tritt ein griechischer Tourist hinzu und stimmt mit ein. Auf Griechisch. Beide Männer greifen sich am Ende bei den Händen. Diese Videosequenz wird seit einigen Wochen in den sozialen Medien geteilt. Vor allem von denjenigen Türken und Griechen, die angesichts der derzeitigen Spannungen zwischen beiden Ländern die Hoffnung auf gute nachbarschaftliche Beziehungen nicht aufgegeben haben. Wie kann es sein, dass zwei Völker, die dieselben Lieder singen, dennoch in einer sogenannten Erbfeindschaft miteinander verbunden sein können? Der Grund liegt, wie so oft, in der Geschichte. Das heutige Griechenland war 400 Jahre Teil des Osmanischen Reiches. Nach Befreiungskrieg und Gründung der ersten hellenistischen Republik im Jahr 1827 gingen die Konflikte weiter. Nach dem endgültigen Zusammenbruch des Osmanischen Reichs nach Ende des Ersten Weltkrieges marschierten griechische Truppen in Anatolien ein. Der griechische Nationalismus sah die Chance, seinen alten Traum von der Wiedererrichtung des Byzantinischen Reiches zu verwirklichen. Die Griechen wurden aber von den Truppen Kemal Atatürks zurückgeschlagen. Der Friedensvertrag von Lausanne legt die bis heute gültigen Grenzen fest. Griechenland durfte fast alle Inseln in der Ägäis behalten, manche wie die Insel Lesbos in Sichtweite der türkischen Küste. Besonders schwerwiegend für das Verhältnis beider Länder war aber der vertraglich vereinbarte Bevölkerungsaustausch. Über 1 Million Griechen wurden aus der Türkei nach Griechenland vertrieben, und rund 400.000 Muslime aus Griechenland in Richtung Türkei. Ausgenommen von dieser vertraglich sanktionierten ethnischen Säuberung war allein die griechische Minderheit in Istanbul. Heute leben nur noch etwa 2.000 Griechen im ehemaligen Konstantinopel. Sie besonders hatten unter den immer wieder aufflammenden Spannungen zwischen beiden Staaten zu leiden. Obwohl beide Länder 1952 der NATO beitraten, schwelten die Animositäten zwischen ihnen weiter. Wiederholt musste das Bündnis die beiden Kontrahenten von einer direkten militärischen Konfrontation abhalten. So 1996, als im Streit um die Besetzung einer unbewohnten winzigen Felsinsel in der Ägäis durch türkische Soldaten die griechische Armeeführung ihre Truppen bereits in den Gefechtszustand versetzt hatte. Recep Tayyip Erdogan hatte zu Beginn seiner Regierungszeit 2002 noch den Ausgleich mit den Griechen gesucht. Für sein Ziel einer EU-Mitgliedschaft brauchte er die Unterstützung des Nachbarn. Doch je mehr sich die Türkei und Europa entfremdeten, desto offener griff Erdogan Griechenland an. In einer Rede im Herbst 2016 stellte er indirekt sogar die Grenzziehung in der Ägäis in Frage.
Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik.
Diese Inseln, die in unserer Rufweite liegen, haben wir im Vertrag von Lausanne weggegeben. Uns wurde das als Verhandlungserfolg verkauft. Dabei gehörten die doch uns. Da stehen noch heute unsere Moscheen. Aber wir müssen immer wieder um unsere Rechte in der Ägäis streiten. Im Streit um die Rohstoffe im Mittelmeer lässt Erdogan inzwischen Taten folgen. In Gebieten, die seerechtlich zu Zypern und Kreta gehören, lässt er nach Öl und Gas bohren. Doch alle nationalistischen Tönen zum Trotz sind sich Griechen und Türken in den vergangenen Jahren näher gekommen. Während der Finanzkrise waren es nicht zuletzt türkische Touristen, die durch ihren massenhaften Besuch die grenznahen griechischen Inseln vor dem Absturz bewahrten. Und Griechenland bietet seinerseits tausenden politisch Verfolgten aus der Türkei Asyl. Bei solchen Begegnungen entdecken Türken und Griechen dann, dass sie mehr miteinander verbindet als nur dieselben Lieder.
Gunnar Köhne über die Geschichte der sogenannten Erbfeindschaft zwischen der Türkei und Griechenland. Die aktuell wieder schwierigen Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind aber wohl nur das laute Nebengeräusch für einen viel größeren Konflikt dahinter, die EU-Migrationspolitik. Es gibt unter den EU-Staaten keinen Konsens über die unbequeme Frage, wie die EU mit zehntausenden Asylsuchenden an ihren Außengrenzen umgehen soll. Der türkische Präsident hat dazu seine eigenen Vorstellungen. Er verlangt von den Griechen, macht das Tor auf. Hey Griechen, diese Menschen wollen gar nicht in eurem Land bleiben. Sie wollen in andere EU-Staaten. Warum quält ihr euch so? Der türkische Staatspräsident Erdogan am Wochenende. Mitgehört hat Josef Janning, EU-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Janning, Grenzschutz statt Flüchtlingshilfe, so könnte man aus der Distanz die Haltung der EU-Staaten beschreiben. Sehen Sie einflussreiche Kräfte, die das ändern wollen?
Naja, es gibt schon seit der Krise vor einigen Jahren die Vorstellung, dass man eigentlich Flüchtlingspolitik und Grenzsicherung gemeinsam betreiben müsse. Das heißt also, die EU brauche eine gemeinsame Migrationspolitik und auch einen gemeinsamen Schutz der Außengrenzen. Darüber besteht aber kein Konsens. Und weil dieser Konsens nicht besteht, muss sich die EU immer mit sogenannten Zwischenlösungen, mit Paketen helfen, mit Dingen wie dem Deal mit der Türkei, um diesen Spagat auszuhalten.
Auf diesen Türkei-Deal werden wir gleich nochmal kommen. Zunächst Stichwort Grenzschutz. In Berlin will heute der wahlkämpfende NRW-Ministerpräsident dem griechischen Regierungschef mehr deutsche Polizisten aus seinem Bundesland für die Grenze anbieten. Welche Rolle sehen Sie für diese europäische Grenzschutzmission für Frontex?
Nun, Frontex ist so ein Zwischending. Es ist keine echte europäische Grenzpolizei, sondern es ist ein Instrument, das sich die EU-Staaten geschaffen haben, um einzelnen Mitgliedstaaten, die besondere Belastungen zu tragen haben, ob im Osten oder im Süden, zu unterstützen. Aber es handelt sich dabei um eine nachgelagerte Autorität. Das heißt also, die Frontex Polizisten operieren in der Regel immer unter dem Kommando der jeweiligen örtlichen Grenzschutzpolizisten, sind also nicht so etwas wie eine europäische Grenzpolizei. Sie könnten das einmal werden, aber die Widerstände, gerade in Staaten wie Griechenland und Italien, diese Souveränität abzugeben, sind sehr groß.
Nun haben wir gelernt, dass der Wunsch nach geschlossenen Grenzen dominiert in Europa. Und doch wird der türkische Staatspräsident, wenn er heute überraschend nach Brüssel kommt, wohl kein leichtes Spiel haben, wenn es um die Zukunft des sogenannten EU-Türkei-Deals geht, der bald ausläuft, also um die Finanzhilfen für Kriegsflüchtlinge, die in der Türkei versorgt werden. Warum ist der Deal bei so vielen EU-Staaten so umstritten?
Es gibt eine Reihe von EU-Staaten, die sind der Meinung, dass die beste EU-Politik konsequente Grenzsicherung wäre. Prototypisch die Haltung des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Die sagen, alle diese anderen Maßnahmen, diese Erpressungen seitens Erdogan, denen sollten wir nicht nachgeben, wir sollten unseren Zaun verstärken und damit hätten wir das Problem gelöst. Viele andere wissen, dass dem nicht so ist, aber sie sind sehr zurückhaltend, denn Erdogan möchte nicht nur mehr Geld für die Unterbringung und Versorgung von Menschen aus Syrien oder anderen Ländern in der Türkei, sondern er möchte gleichzeitig auch eine politische Unterstützung der Europäer für seinen Kurs in Nordsyrien und speziell in der Krise um Idlib.
Wenn wir einmal bei der EU-Strategie bleiben, dazu gehört die Forderung, dass die Asylanträge in Griechenland entschieden werden müssen. Aber genau das passiert nicht. Nicht nur aktuell, wo die Griechen dieses Grundrecht vorübergehend ausgesetzt haben, sondern auch in der Vergangenheit, wo diese Verfahren über Jahre verschleppt wurden. Warum tun sich die Griechen so schwer mit den Asylentscheiden?
Und die griechische Politik, wie aber auch viele der Verwaltungsangestellten oder Beamten im griechischen Asylsystem, haben Schwierigkeiten damit, dass sie gewissermaßen Asylanträge von Menschen bescheiden wollen, sollen die gar nicht nach Griechenland wollen, sondern die eigentlich nur durch Griechenland weiter in die EU wollen. Und die deswegen ein tiefes Unbehagen haben mit dieser Situation. Die deswegen Anträge nicht konsequent und nicht effizient behandeln, die auch zurückhaltend sind, die Hilfe, die von anderen EU-Staaten oder anderen EU-Regierungen angeboten wird, anzunehmen und in ihrem System umzusetzen. Denn sie möchten eigentlich diese Art von Auslagerung der Verantwortung für Asylsuchende nicht für sich.
Der türkische Staatspräsident Erdogan, wir haben das gerade gehört, hat die Griechen am Wochenende aufgefordert, ja, das Tor aufzumachen. Sehen Sie eine Versuchung in der griechischen Politik, genau das zu tun?
Nein. Die jetzige Regierung ist, glaube ich, völlig klar darüber, dass sie an dem jetzigen Punkt die Unterstützung, die politische Unterstützung der anderen Staaten nicht verlieren darf. Gerade auch, weil der Konsens über die Bedeutung der Außengrenzen und des Schutzes der Außengrenzen so groß ist, würde sie jetzt mit dem Nachgeben gegenüber einer solchen Versuchung alles aufs Spiel setzen, was sie im Augenblick an politischer und finanzieller Hilfe bekommt und bekommen kann.
Einschätzungen waren das von Josef Janning, EU-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Besten Dank für diese Einschätzungen.
Sehr gern.
Die Krise ist gemeinhin die Stunde der Exekutive. Ob Frankreichs Präsident Emmanuel Macron allerdings bei den Kommunalwahlen am Wochenende vom Corona-Krisenmanagement seiner Regierung profitieren wird, ist unwahrscheinlich. Die Präsidentenpartei La République En Marche ist in der Provinz schlecht verankert. Das gilt auch für den Norden des Landes, wo der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen viele Anhänger hat. Wir werden die Lage in dieser abgehängten Region in dieser Woche genauer in den Blick nehmen. Den Anfang macht die einst wohlhabende Arbeiterstadt Denain an der belgisch-französischen Grenze. Schon kurz vor der Gelbwestenbewegung hat sich der Fotograf Vincent Jarousseau für die Lage in dieser heute abgehängten Stadt interessiert und dort Menschen am Rande der Gesellschaft porträtiert. Daraus entstand der Fotoroman Die Wurzeln des Zorns, der jetzt auch auf Deutsch erscheint. Bettina Kaps hat Vincent Jarousseau getroffen, als er sein Buch in Denain vorgestellt hat.
Schulbeginn im Lycée Mousseron von Denain. Der Fotograf Vincent Jarousseau steht vor einer 10. Klasse, projiziert das Titelbild seines Fotoromans auf die Leinwand. Drei junge Männer und eine junge Frau sind zu sehen, kaum älter als die Schüler im Saal. Die vier gucken in die Ferne. Es ist Sommer, blauer Himmel, Ferienstimmung. Trotzdem sehen sie skeptisch aus. Jarousseau lässt den Bildband durch die Reihen gehen.
Ich bin Autor von zwei Fotobüchern. Dieses heißt Die Wurzeln des Zorns. Es spielt in Denain. Deshalb bin ich heute bei euch. Wer wohnt hier in Denain?
Ein paar Schüler zeigen auf. Die übrigen leben in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten. Was denkt ihr über die Stadt, in der ihr zur Schule geht? Fragt Jarousseau. Sie ist unsicher, sagt Dylan. Er sehe betrunken und Schlägereien, viele Läden stünden leer. Auch für die 15-jährige Jade steht fest.
Denain ist eine Stadt, wo man nicht hingeht. Hier gibt es viele Sozialfälle. Es ist schmutzig. Denain ist echt kein guter Ort.
Kein Schüler spricht positiv über die eigene Heimatstadt. Den Fotografen überrascht das nicht. Er selbst wurde auf Denain aufmerksam, als er für sein erstes Buch viele Wochen im nahegelegenen Innes Beaumont zubrachte, wo der rechtsextreme Front National vor 6 Jahren das Rathaus erobert hat.
Man hat mir gesagt, dass das Leben in Denain besonders hart ist, dass hier 45% der Bevölkerung in Armut leben.
Jeder Dritte ist arbeitslos. Die Menschen sterben deutlich jünger als anderswo. Ich erfuhr aber auch, dass es der Gegend nach dem Krieg richtig gut ging. Hier wurde enorm viel Kohle und Stahl produziert. Damals hat Denain zum Reichtum von ganz Frankreich beigetragen.
Jarosso wollte herausfinden, wie es sich in einer Stadt lebt, die den Anschluss verpasst hat. Noch dazu unter Emmanuel Macron. Der Staatspräsident wirbt für eine Start-up-Nation, fordert die Menschen zur Mobilität auf und vertritt die Ansicht, dass man nur die Straßenseite überqueren muss, um Arbeit zu finden. 2 Jahre lang hat der Fotograf jeden Monat mindestens eine Woche in Denain verbracht und sich dort mit Geduld und Takt das Vertrauen von 8 Familien erworben. Von den Erwachsenen arbeiten einige und kommen knapp über die Runden. Andere leben von staatlicher Hilfe, wie zum Beispiel Guillaume. Vincent Jarosso wirft das Foto eines verhärmten Mannes an die Wand. Der 44-Jährige sitzt am Küchentisch und studiert Sonderangebote. Um seine Familie zu ernähren, kauft er oft Lebensmittel, deren Verfallsdatum gerade abläuft. Guillaume, selbst ein Heimkind und nun Alkoholiker, versuche seine Kinder gut zu erziehen, sagt Jarosso. Sein ältester Sohn Tanguy hat sogar das Abitur bestanden und 2 Jahre studiert. Die Gedanken der Protagonisten sind in Sprechblasen zu lesen. Tanguy sagt, ich will Arbeit finden, egal was. Ein Foto zeigt, wie der 20-Jährige Brot ausliefert, nachts, 42 Stunden pro Woche für den Mindestlohn. Politisch tickt er wie viele Menschen in Denain. Er sagt, ich habe immer für Marine Le Pen gestimmt, Macron mag ich echt nicht, der ist nicht für uns. 57% der Wähler in Denain haben bei der Stichwahl für das Präsidentenamt 2017 für die rechtsextreme Parteichefin gestimmt. Eine Schülerin versteht nicht, warum sich Jarosso ausgerechnet für die Armen interessiert.
Ich hatte große Lust, diese Geschichten zu erzählen, weil es auch für mich unbekannte Welten sind. Die Unterschichten tauchen in den Medien fast gar nicht auf. Und wenn, dann ziemlich oberflächlich. Das bisschen, was in den Infosendern über Denain lief, war karikaturartig und negativ. Ich wollte diese unsichtbaren Menschen mit Würde behandeln.
Die Schülerin Jade zeigt auf das Titelfoto. Die junge Frau sei ihre Cousine Manon, sagt das Mädchen und lächelt stolz.
Es stimmt alles. Die Familie ist arm. Sie lebt vom Arbeitslosengeld. Monsieur Jarosso will, dass sich in Frankreich was ändert.
Der Fotograf verbringt einen ganzen Tag in der Schule. Unermüdlich beschreibt er den täglichen Überlebenskampf einer Klasse, die eben nicht in Bewegung ist. En marche, nach dem Leitmotiv von Macron. Bevor er wieder nach Paris aufbricht, kehrt der 46-Jährige in einer Brasserie ein. Der Wirt ist allein. Jarosso zeigt ihm sein Buch. Joseph Sauvage blättert es durch, liest einzelne Sprechblasen, nickt.
Genau so läuft es in Denain. Seit 25 Jahren gibt es keine Arbeit. Eltern, Kinder, immer das gleiche Problem. Viele sind Analphabeten, sogar die Kinder. Aus denen wird nichts. Und niemand tut was, um Denain zu entwickeln.
Die Armut zeige sich im Stadtbild, sagt der Wirt. In seinem Viertel hätten von ehemals 30 Kneipen nur er und ein Wettbüro überlebt. Am Sonntag stehen Kommunalwahlen an. Der Rassemblement National hat in Denain erstmals eine Liste aufgestellt. Joseph Sauvage hofft, dass die Rechtsextremen die Sozialisten aus dem Rathaus drängen werden. Die etablierten Kräfte haben auch bei diesem Wirt verspielt.
Ich wähle seit 40 Jahren. Wir haben Sozialisten und Kommunisten erlebt, aber nie den Rassemblement National. Ich finde, diese Partei ist ein Sammelbecken für Leute aus allen möglichen Richtungen. Die sollten wir jetzt endlich mal ausprobieren.
Eine Reportage war das von Bettina Kaps. Morgen geht es dann um das Thema Hoffnung in Frankreichs Norden. Eine ökologische Vorzeigestadt in der Region macht Schlagzeilen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.